Mir scheint, dass die CDU nun angefangen hat, die letzten Reste ihrer Glaubwürdigkeit zu verspielen. Sie macht das Gegenteil dessen, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Der große Gewinner ist die AfD, weil mehr und mehr Leute in Deutschland sagen sich, jetzt habe ich noch einmal CDU gewählt in der Hoffnung auf eine Politikwende, aber die CDU wird auf alle Fälle mit Sozialdemokraten und Grünen zusammenarbeiten. Infolgedessen sind die Aussichten für die Union durch die heutige Entscheidung noch schlechter geworden, eine solide Regierung hinzubekommen, als sie vorher schon gewesen sind. Wäre ich Sozialdemokrat, ich würde jetzt meine beste Weinflasche aufmachen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich freue mich, dass wir nach dieser historischen Bundestagsabstimmung über das Sondervermögen, über diese gigantischen Schulden, Milliardenschulden, Billionenschulden von Friedrich Merz mit dem Politprofessoren Herrn Werner Patzelt sprechen können. Herr Patzelt, vielleicht Ihre Gedanken zu diesem Verdikt, zu diesem historischen Verdikt des Deutschen Bundestags, was sind da Ihre ersten Gedanken, diese Zweidrittelmehrheit, ist das gut, ist das schlecht, wie schätzen Sie das ein?
Ich fange ironisch an. Es ist ein gutes Gefühl, dass Deutschland jetzt so unglaublich reich geworden ist. Wir sind um etliche hunderte Milliarden Euro reicher geworden. Die deutsche Regierung kann das Land auf Vordermann bringen, dass die Schweiz vor Neid erblassen wird. Wir werden Russland in Angst und Schrecken versetzen und zu einer ständig vor der EU respekthabenden Macht machen. Und die Amerikaner werden einsehen, dass unter deutscher Führung der europäische Kontinent keine US-amerikanische Bevormundung mehr braucht. Und das alles macht unser Land so attraktiv, dass sich Fachkräfte aus der ganzen Welt anstellen werden, um ja noch den Eintritt in unser Land zu bekommen. Gelobt und gepriesen sei die Koalition aus CDU, CSU, SPD und Grünen, welche diesem Land das Geschenk bereitet hat. So viel zum Sarkasmus, aus dem haben Sie das Wesentliche schon entnommen. Mir scheint, dass die CDU nun angefangen hat, die letzten Reste ihrer Glaubwürdigkeit zu verspielen. Sie macht das Gegenteil dessen, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Sie macht es freilich nicht ohne Ankündigung. Jeder kundige Beobachter des politischen Geschehens konnte wissen, dass die Union bei den Verhandlungen mit Sozialdemokraten und Grünen nicht den mindesten Trumpf in der Hand hat. Sie hat sich festgelegt, nur mit den Sozis regieren zu wollen. Folglich musste sie nach deren Vorschriften sich benehmen. Sie hat sich eingelassen auf die Grundgesetzänderung. Dafür braucht es die Grünen. Folglich musste sie vor den Grünen kuschen. Und es braucht schon ein gehöriges Maß an politischer Naivität zu glauben, dass jetzt, wo das Geld für die neue Regierung da ist, die Sozialdemokraten sagen werden, und das Geld, das werden wir jetzt ganz sparsam bewirtschaften, wir beschneiden den Sozialstaat, wir nehmen unnötige Ausgaben zurück, dass wir von diesen Schulden möglichst wenige in allzu früher Zeit antasten müssen. Und natürlich, liebe Union, nachdem ihr uns bei der Staatsverschuldung so entgegengekommen seid, kommen wir euch jetzt bei der Begrenzung der Migration entgegen. Das ist voll und ganz naiv. Und von Merz kann man sagen, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang.
Ja. Wie beurteilen Sie den Fakt, dass dieses Sondervermögen, wie es ja genannt wird, mit dem alten Bundestag durchgebracht wurde und nicht mit dem neuen? Ist das, ich meine, dass es legal ist, steht außer Frage, aber ist es auch legitim oder vielleicht überspitzt formuliert, oder ist das eine Art von Staatsstreich, der sich da abgespielt hat?
Ich fange wieder ironisch an. In der Studentenrevolution 1968 fortfolgende gab es den Satz, legal, illegal, scheißegal. Es war Sozialdemokraten, Christdemokraten und Grünen, ganz egal, dass es ein Geschmäckle zumindest hatte, den alten Bundestag künftig nicht mehr im Amt befindlich mit einer Entscheidung zu betrauen, die den neuen Bundestag, solange er im Amt sein wird, zutiefst prägen wird. Es war den Verhandlungsführern der Koalition aber egal. Sie wollten das Geld haben. Und deswegen haben sie das getan, was notwendig war, um sich dieses Geld da zu verschaffen. Staatsstreich ist zu hoch gegriffen. Es ist aber ein Akt, der letztlich dadurch verursacht worden ist, dass die deutsche Politikerschaft nicht bereit ist, die Mehrheiten in der Bevölkerung nicht nur im Parlament abgebildet zu finden, sondern aus der parlamentarischen Mehrheit, die der nicht linken Bevölkerungsmehrheit entspricht, eben auch keine gemeinsame Regierung formen will. Deswegen diese ganzen Aushilfen, alter Bundestag mit noch schwacher AfD und starken Grünen muss her. Das alles wird die nächste Wahlperiode weiterhin prägen und wird viele Leute die Legitimität unseres politischen Systems oder zumindest den guten Willen seiner Politikerschaft bezweifeln lassen.
Das ist ja genau das Matchentscheidende. Die Wahlen haben gezeigt, dass ein Weiter-so die deutsche Bevölkerung nicht gutiert. Die wollten einen Wechsel, jedoch hat die politische Elite in Berlin etwas ganz anderes jetzt entschieden. Frage an Sie, ist Deutschland noch eine Demokratie, wiederum überspitzt formuliert?
Ja, natürlich ist Deutschland eine Demokratie. Sie ist nur eine Demokratie, die schlechter funktioniert, als sie könnte und ohnehin schlechter, als sie funktionieren sollte. Sie ist noch keine defekte Demokratie, aber es ist eine Demokratie mit einigen Funktionsstörungen. Und die zentrale Funktionsstörung ist die, dass die Politikerschaft beschlossen hat, das Volk kann wählen, was es will. Regiert wird künftig nur noch von Union, Sozialdemokraten und Grünen. Und solange die Bevölkerung nicht die AfD mit einer absoluten Mehrheit ausstattet, wird das so bleiben. Das steigerte sich ja hin bis zur Arroganz der Macht, die Friedrich Merz zum Ausdruck brachte, als er vor der Bundestagswahl sagte, Kameraden, die ihr gesonnen seid, die AfD zu wählen, seid euch darüber klar, dass eure Stimme am Montag nach der Wahl nicht mehr das Mindeste wert sein wird. Genauso hat sich jetzt auch die informelle Koalition aus Union, SPD und Grünen verhalten. Und wie lange sich das ein wachsender Teil der Deutschen gefallen lassen wird, das ist eine Frage, die man nur beantworten kann mit dem Satz, nicht mehr allzu lange. Bei den nächsten Wahlen gibt es eine heftige Abrichtung.
Und wie beurteilen Sie das zentrale Argument für diese Gigaschulden, das da war, der Ukraine-Krieg? Wir müssen jetzt alles tun, wir verteidigen quasi die Freiheit in der Ukraine mit diesen neuen Schulden. Ist das etwas, das bei Ihnen eine überstürzte Panik ist quasi, weil Deutschland, Washington, Moskau, auch die Ukraine, die marschieren jetzt sukzessive in Richtung Frieden. Putin telefoniert mit Trump. Zelensky hat eingelenkt auf diesen Friedensplan von Donald Trump. Sehen Sie da ein grundsätzliches Missverständnis, auch in der Argumentationsweise für diese Monsterschulden? Oder ist das die logische Konsequenz? Wie beurteilen Sie dieses Argument Ukraine-Krieg?
Ich will dringend hoffen, dass unsere Politikerschaft die russische Aggression gegen die Ukraine nicht genauso hysterisch in ihrem Denken empfindet, wie das rhetorisch dargestellt wird. Natürlich ist es Zeit, sich wieder auf Abschreckung zu besinnen. Abschreckung ist immer noch die billigste Weise, um Frieden zu sichern. Wie man am Beispiel der Ukraine sieht, der man ja die Möglichkeiten zu einer wirkungsvollen Abschreckung nicht gegeben hat. Für Abschreckung zu sein, heißt nicht, Leute demnächst in den Krieg schicken zu wollen, wie das die linke Legende ist. Und was Deutschland jetzt begriffen hat, wenn nicht hysterisch, sondern rational auf die russische Aggression reagiert wird, ist, dass man allzu lange die Verteidigungsfähigkeit ist gleich die Abschreckungsfähigkeit des Westens und Deutschlands vernachlässigt hat und dass man hier nachbessern muss. Hier ist die russische Aggression gegen die Ukraine eigentlich nur der Auslöser, der Anlass, aber nicht die tiefste Ursache. Aber es ist ganz typisch für politische Heuchelei, dass man einen Anlass zur Ursache erklärt. Schauen Sie, Russland wird auch nach einem Friedensschluss in der Ukraine, wann und wie immer er kommen wird und wie stabil auch immer er sein will, Russland wird auch dann auf dem eurasischen Kontinent da sein. Russland wird nicht aus der europäischen Geschichte verschwinden. Und ja. Russland wird nicht plötzlich sozusagen zu einer Riesenschweiz werden oder zu einem freundlichen Hegemon, wie das die USA lange Zeit gewesen sind. Man wird mit Russland die im Kalten Krieg bewährte Strategie fahren müssen. Sicherheit ergibt sich aus Abschreckung plus Entspannung. Und für die Abschreckung braucht es keine gefletschten Zähne, sondern einfach die Verwirklichung dessen, was ein amerikanischer Präsident einmal gesagt hat, rede sanft, habe aber einen großen Stock dabei.
Werden bei Ihnen am heutigen Tag Erinnerungen an Fukushima wach, wo man ja auch völlig überstürzt in eine Richtung gerannt ist, in eine Sackgasse gerannt ist mit der Energiewende? Oder glauben Sie, das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch wie damals?
Bei Fukushima gab es bei der Politikerschaft wohl durchaus aufrichtig hysterische Empfindungen. Ich glaube nicht, dass die deutsche Politikerschaft angesichts der russischen Aggression echt aufrichtige hysterische Gefühle hat. Man führt nur das ukrainisch-russische Beispiel immer wieder an, um dasjenige tun zu können, von dem nun Gott sei Dank viele einsehen, dass es notwendig ist, nämlich auf militärische Sicherheit zu setzen. Okay. Folglich ist das, glaube ich, etwas anderes. Und die Gefahr, dass in Deutschland ein Tsunami die Atomkraftwerke zum Explodieren bringt, die war immer schon eine rein eingebildete Gefahr. Aber dass russische Druckversuche nicht rein eingebildet sind, das hat man bei der NATO-Nachrüstung gesehen. Und das erlebt die Ukraine derzeit. Und davor hat zum Beispiel Polen und davor hat das Baltikum Angst, wo jetzt sogar der Austritt aus der Konvention zum Verbot von Personenminen erwogen wird, um sie gegen russische Aggressionen zu sichern. Und das entspringt dort durchaus nicht einer hysterischen Vorstellung, sondern einer realen. Infolgedessen meine ich, wir sind hier dabei, den Anlass zur Ursache hochzuchessen. Und das wird den eigenen Versäumnissen, die wir korrigieren müssen, nicht gerecht und lenkt nur von eigenen Versäumnissen aus der Vergangenheit ab.
Sie haben das bereits angeschnitten. Die Union, sehr interessant, hat sich jetzt durchgesetzt mit der SPD zusammen und den Grünen. Wie nachhaltig ist dieser Erfolg am heutigen Tag? Was bedeutet diese Abstimmung im Bundestag, diese historische Abstimmung für die CDU/CSU?
Ich fange mal bei der Frage der Nachhaltigkeit an. Nachhaltig ist das eine Entscheidung zugunsten der Grünen, die ja nun, ob als Staatsziel oder als finanzpolitische Absichtserklärung, den Klimaschutz zu erreichen oder Klimaneutralität in kurzer Zeit zu erreichen, in die Verfassung hineingebracht haben, was unter normalen Umständen den Grünen niemals gelungen wäre. Sie haben ihr Erpressungspotenzial einfach voll ausgespielt. Die Sozialdemokraten haben jede Menge von Spielgeld bekommen, um ja die Einschnitte beim Sozialstaat, bei der Migrationspolitik nicht machen zu müssen, weil sie immer darauf verweisen können, ja, für die notwendigen Investitionen haben wir ja ein angebliches Sondervermögen, also da dürfen wir Schulden machen. Für diese beiden Parteien ist das heute Beschlossene ziemlich nachhaltig. Sie können sich auf diesen Lorbeeren noch ziemlich lange ausruhen. Anders ist es im Fall der CDU. Die CDU hatte schon, als sie im Wahlkampf erklärte, sie würde niemals eine Minderheitsregierung machen und natürlich mit der AfD nicht zusammenwirken, da hatte sie schon auf ihr zentrales Druckmittel für Koalitionsverhandlungen verzichtet. Und jetzt, nachdem die Union sämtliche Wünsche von Sozialdemokraten und Grünen nicht nur erfüllt, sondern nachgerade übererfüllt hat, hat sie überhaupt kein Druckmittel mehr. Und wenn die Sozialdemokraten gute Nerven haben, dann werden sie sich mal die Zusammensetzung des Bundestages ansehen und werden feststellen, dass eine Minderheitsregierung bestehend aus SPD und Grünen und Linker eine wesentlich stärkere Minderheit ist als eine Minderheitsregierung der CDU. Das heißt, unter diesen Umständen jetzt kann die SPD wohlgemut sich auf den Weg machen, eine Minderheitsregierung der Sozialdemokratie vom Bundespräsidenten installieren zu lassen. Man muss lediglich die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen. Und wenn dann Merz zum Bundespräsidenten geht mit der Bitte, doch ihn zum Kanzler vorzuschlagen, dann kann der Bundespräsident sagen, Kamerad, es war der und der von der SPD schon da. Und ehrlich gesagt, die Linke hat wesentlich mehr Stimmen als ihr. Das ist eine viel legitimere Minderheitsregierung. Es sei denn, du erklärst mir, dass du mit der AfD zusammenarbeiten willst. Und das wird Merz dann nicht sagen wollen, das wird er nicht sagen dürfen, das würde er nicht überleben. Infolgedessen sind die Aussichten für die Union durch die heutige Entscheidung noch schlechter geworden, eine solide und dann auch sich am kommenden Wahltag auszahlende Regierung hinzubekommen, als sie vorher schon gewesen sind. Wäre ich Sozialdemokrat, ich würde jetzt meine beste Weinflasche aufmachen.
Was glauben Sie, was bedeutet der Entscheid für die Karriere, die politische Karriere von Friedrich Merz?
Er wird vielleicht noch Bundeskanzler werden können, aber jeder weiß, dass er jetzt Wachs in den Händen von SPD und Grünen geworden ist. Jeder weiß, wie er völlig hilflos den Grünen Vorwurf hat, nein, den AfD-Vorwurf, es kam von Chrupalla, auf sich niederprasseln lassen müsste. Er habe vorher schon kein Rückgrat gehabt, Aber jetzt habe er offenkundig auch gar keinen einzigen Knochen mehr im Leibe. Er ist eine politisch schwache Figur geworden. Und man sieht das auch an der heutigen Debatte. CDU-Inhalte sind eigentlich niemals außer von ihm selbst thematisiert worden. Alles andere drehte sich um die Argumente, welche die ganze Zeit von Grünen und Sozialdemokraten vorgebracht worden sind. Mhm. Er ist noch schwächer geworden, als er ohnehin schon durch den Wahlkampf gewesen ist.
Wer würden Sie sagen, ist der große Gewinner von dieser Debatte rund um das Sondervermögen?
Der große Gewinner ist die AfD, weil mehr und mehr Leute in Deutschland sagen sich, jetzt habe ich noch einmal CDU gewählt in der Hoffnung auf eine Politikwende, aber die CDU wird auf alle Fälle und immer und auf Gedeih und Verderben mit Sozialdemokraten und Grünen zusammenarbeiten. Wenn ich keine grüne, sozialdemokratisch woke Politik will, kann ich gar nichts anderes tun, als die AfD weiter zu stärken. Gewiss, wir werden noch nicht an die Macht kommen, aber die anderen werden gar keine Kraft und gar keinen Willen haben, die notwendigen Reformen für das Land einzuleiten. Infolgedessen ruiniert das zwar Deutschland, bekommt aber uns. Das ist eine Verhaltensweise, die man normativ nicht akzeptieren kann. Aber welche andere Verhaltensweise soll denn die AfD an den Tag legen? Mhm. Jeder sagt mir, mit euch wollen wir eh nicht zusammenwirken. Mhm. Infolgedessen sind auch sämtliche Angebote guten Willens, welche die AfD formuliert hat mit dem Bild, die Hand bliebe ausgestreckt. Nur freilich nicht für Friedrich Merz. Ja. Das ist alles ja fruchtlos. Es ist die AfD, die große Profiteuse, und kurzfristig ist die SPD natürlich der Profiteur dieser heutigen Aktion.
Was bedeutet der Entscheid für den deutschen Bürger, für den deutschen Wähler?
Ja, der deutsche Wähler ist zu 80%, über 80% seines Potenzials an die Wahlurne gegangen. Viele hatten die Hoffnung, sicherzustellen, dass es zu einer Politikwende kommt. Manche wollten freilich auch eine Machtteilhabe der AfD verhindern. Das war aber der vermutlich kleinere Teil. Jener, der eine Politikwende wollten, der größere Teil, hat sie nicht bekommen und wird sich, wie vorhin beschrieben, auf den Weg zur inneren Kündigung machen und wird sagen, jetzt schauen wir uns mal an, Franz Josef Strauß zitierend, welchen Saustall die anrichten werden. Also er formulierte damals, das sind jene, die auszogen, Deutschland zu reformieren und einen Saustall sondergleichen angerichtet haben. Wollen wir zwar nicht hoffen, dass es so schlimm kommt, aber viele in Deutschland werden sagen, jetzt müssen wir den Saustall ansehen. Unsere Kinder und Enkel werden das Ganze ausbaden müssen. Als ob es nicht schlimm genug wäre, was mit der unkontrollierten Zuwanderung, mit der Bürokratisierung des deutschen Verwaltungswesens, mit der Strangulierung der Wirtschaft geschehen ist. Es wird jetzt einfach weitergehen, weil unsere Politikerschaft sich einen kräftigen Schluck aus der Pulle weiterer Staatsverschuldung genehmigt hat.
Ja, und ich meine, dass Sie sind jetzt kein Finanzexperte, klar, aber was bedeutet das finanziell? Ich meine, immerhin wurden rund 1 Billion oder mehr als 1 Billion neue Schulden geschaffen. Ich habe langsam ein bisschen das Gefühl, oder zumindest von außen betrachtet, scheint es so, als hätten die Deutschen vergessen, dass nicht der Staat bezahlt, sondern am Ende der Steuerzahler. Haben die Politiker da völlig eine falsche Fährte gelockt, ein falsches Narrativ verbreitet? Oder wie scheint Ihnen das?
Politiker ticken hier ein wenig anders. Das hat heute ein SPD-Politiker zum Ausdruck gebracht. Er sagte, schauen Sie, Tilgung für Staatsschulden haben wir eh noch nie bezahlt. Mhm. Denn Tilgung braucht es nicht, wenn die Wirtschaft wächst und wenn es zugleich ein gehöriges Maß an Inflation gibt. 2% müssten wir sozusagen in Europa erreichen. Dann ist die Tilgung nach etlichen Jahrzehnten kein Thema. Das Einzige, was wir erreichen müssen, ist, dass die Zinsen aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden können. Gut, die werden aber ziemlich heftig sein. Und wenn man sich vorstellt, wie viel Zinslasten Schäuble mit seiner Nullverschuldung dem deutschen Staat gespart hat, kann einem schon schaurig werden. Aber Politiker argumentieren dann weiter und sagen, naja, unsere Staatsverschuldung, gut 60% oder ein wenig über 60%, ja, die ist ja sozusagen nicht normal. Die normale europäische Staatsverschuldung, die liegt bei so, naja, 90% bis 120%. Wir tun endlich einen Schritt zur Normalität. Und auf diese Weise, ja, werden wir genauso normal wie alle anderen auch. Das ist eine Abkehr von klassischen deutschen finanzpolitischen Tugenden und ist ein Rückfall in jene Zeiten, als man meinte, Verschuldung sei der Weg zum Erfolg im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und man löst das Problem mit Inflation, bloß dass, wenn es jetzt eine Problemlösung durch Inflation gäbe, das nicht nur unser Land, sondern ganz Europa, zumindest die ganze Eurozone betreffen würde. Politiker legen hier eine Fähigkeit zum Wunschdenken und zur Gesundbeterei an den Tag, die einem zwar beim Blick auf die Geschichte nicht überraschen sollte, die einem dann aber wehtut, wenn die eigene Zukunft oder die Zukunft des eigenen Landes, die unmittelbare Zukunft, durch politische Kurzsichtigkeit bedroht wird.
Was auch noch ein interessanter Aspekt ist, Sie haben es angesprochen, ich möchte allerdings noch mal darauf zurückkommen, ist, dass die Grünen es geschafft haben, die Klimaneutralität ins Grundgesetz zu hieven. Was bedeutet das konkret? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie schätzen Sie das ein?
Hier streiten sich die Verfassungsrechtler. Die einen sagen, das ist lediglich eine finanzpolitische Konkretisierung, die so furchtbar viel nicht ändern wird. Andere sagen, das Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes haben wir eh schon im Grundgesetz drinnen. Es kommt nichts Neues dazu. Aus der Erfahrung belehrt wird man, wenn man einen eher kühlen Blick auf die deutsche politische Wirklichkeit hat, sagen können, die Deutschen haben es noch immer geschafft, aus jeder Grundgesetzbestimmung, die man im erwünschten Sinn interpretieren kann, politisches Kapital zu schlagen. Und ich als Grüner werde natürlich bei jeder Baumaßnahme, bei jedem Beschaffungsvorgang, bei jedem Genehmigungsverfahren darauf achten, ob denn die Gelder, wenn sie denn aus dem Infrastrukturfonds, diesem sogenannten neuen Sondervermögen kommen, werde natürlich darauf achten, ob das in Übereinstimmung ist mit dem Ziel, bis 2045 klimamäßig neutral zu werden. Und der Zeithorizont allein, der erlaubt mir dann die allerschönsten Rechnungen, wie viel an CO2 oder an diesem oder jenem eingespart werden müsste bei diesem Autobahnbau, bei diesem Brückenbau. Und damit kann ich die Genehmigungsbehörden und die Verwaltungsgerichte lange, lange beschäftigen. Heißt freilich in der Fortführung des Arguments, dass was jetzt, wenn es gut gehen sollte, notwendig wäre, das wäre eine Beschleunigung unserer Verwaltungsverfahren und eine Einschränkung der Möglichkeiten durch Gerichtsstreitigkeiten, durch Gerichtsverfahren. Jedes Infrastrukturprojekt ad calendas graecas, das heißt bis zum Nimmerleinstag aufzuschieben.
Sehen Sie auch etwas Positives am heutigen Tag, irgendeinen Lichtblick?
Der einzige Lichtblick ist der, dass ich sage, Deutschland hat schon Katastrophen schlimmster Art überlebt. Die Diktatur der DDR, die Diktatur der Nazis, Niederlagen in zwei Weltkriegen. Warum sollen wir nicht auch diese finanzpolitische Leichtfertigkeit überleben? Es wäre natürlich schöner, wenn es solche Rückschläge, solche Dellen, solche Abweichungen vom Pfad des Richtigen nicht gäbe. Aber vermutlich werden wir es wieder mal schaffen.
Aber ich merke schon ein bisschen, also die deutschen Politiker werden langsam aber sicher zur Hypothek für Deutschland.
Ich habe schon vor vielen Jahren in anderen Zusammenhängen gesagt, die Schwachstelle unserer Demokratie, sind nicht unsere Verfassungsbestimmungen, sind nicht unsere Institutionen. Die Schwachstelle unserer Demokratie sind einerseits die Bürger mit ihren hypertrophen Wünschen und ihren irrationalen Beifallsbekundungen oder Abscheubekundungen und ganz wesentlich unser politisches Personal, das in der Regel ohne Lebenserfahrung ist. Und besser wird die Sache dadurch nicht, dass, wenn ich es recht in Erinnerung habe, es irgendwo gelesen zu haben, dass im neuen Deutschen Bundestag alle 40% der jungen Abgeordneten Politikwissenschaftler sind. Ich weiß ja, wie junge Politikwissenschaftler sich ausbilden lassen, welche Bildung sie erwerben. Sie können schön politisieren, aber systematisches oder gar historisches Wissen fehlt ihnen in der Regel. Also die Politikerschaft ist eine Schwachstelle, genauso wie die Bürgerschaft. Das Einzige, was uns retten kann, wären gute Institutionen, aber an denen wird ja auch dauernd mit Lust und Laune herumoperiert.
Wir hoffen trotzdem das Beste, Herr Potzl. Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße nach Dresden.
Gerne geschehen.